Fortsetzung keine Klimaerwärmung. Während des Mittelalterklimas Optimum waren die Temperaturen warm genug, um die Besiedlung Grönlands zu ermöglichen. Diese Kolonien wurden nach Einsetzen der kälteren Temperaturen verlassen. In den letzten 200 bis 300 Jahren haben sich die Erdtemperaturen allmählich erholt. 26. Die Sargasso-Meerestemperaturen liegen mittlerweile in etwa auf dem Durchschnitt der letzten 3000 Jahre. Der historische Bericht enthält keinen Bericht über Katastrophen der globalen Erwärmung, obwohl die Temperaturen in den letzten drei Jahrtausenden höher waren als heute. Der 3000-jährige Temperaturbereich in der Sargasso-See ist typisch für die meisten Orte. Die Temperaturaufzeichnungen variieren stark mit dem geografischen Standort, da die klimatologischen Eigenschaften für diese spezifischen Regionen spezifisch sind. Daher ist eine durchschnittliche Erdtemperatur weniger aussagekräftig als einzelne Aufzeichnungen. 27. Sogenannte globale oder hemisphärische Mittelwerte enthalten Fehler, die durch die Mittelwertbildung systematisch unterschiedlicher Aspekte eindeutiger geografischer Regionen und durch die Einbeziehung von Regionen entstehen, in denen Temperaturaufzeichnungen unzuverlässig sind. Drei Hauptmerkmale des Temperaturrekords: das mittelalterliche Klimaoptimum, die kleine Eiszeit und die nicht ungewöhnliche Temperatur des 20. Jahrhunderts wurden durch eine Überprüfung der lokalen Temperatur und temperaturkorrelierten Aufzeichnungen auf der ganzen Welt verifiziert. 11. Wie in Tabelle 1 zusammengefasst. Jeder Datensatz wurde in Bezug auf die Abfragen bewertet, auf die er angewendet wurde. Die experimentelle und historische Literatur bestätigt definitiv die Hauptmerkmale von Abbildung 1. Tabelle 1. Umfassende Übersicht aller Fälle, in denen Temperatur- oder temperaturkorrelierte Aufzeichnungen von Orten auf der ganzen Welt Antworten auf Fragen zur Existenz des mittelalterlichen Klimaoptimums, der kleinen Eiszeit und einer ungewöhnlich warmen Anomalie im 20. Jahrhundert zulassen. 11. Die zusammengestellten und tabellarischen Antworten bestätigen die drei Hauptmerkmale des in Abbildung 1 gezeigten Sargasso-See-Datensatzes. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Antwort auf die Abfrage in Spalte 1 Ja lautet, ist in Spalte 5 angegeben. Die meisten geografischen Standorte erlebten sowohl das mittelalterliche Klimaoptimum als auch die kleine Eiszeit und die meisten Standorte erlebten keine Temperaturen, die während des 20. Jahrhunderts ungewöhnlich warm waren. Eine Überprüfung von 23 quantitativen Aufzeichnungen hat ergeben, dass die mittleren und mittleren Welttemperaturen im Jahr 2006 im Durchschnitt etwa 1 Grad Celsius oder 2 Grad Fahrenheit kälter waren als im Mittelalter. 12. Abbildung 13. 7 unabhängige Aufzeichnungen Sonnenaktivität. 9. Jährliche Oberflächenlufttemperaturen auf der Nordhalbkugel, 13, in der Arktis, 28, weltweit, 10, und in den USA, 10, Meeresspiegel, 24, 25, und Gletscherlänge, 4, alle bestätigen sich qualitativ durch drei Zwischentrends wärmer, kühler und wärmer. Meeresspiegel und Gletscherlänge sind minus 20 Jahre angegeben, korrigiert um ihre 20-jährige Verzögerung der atmosphärischen Temperatur. Die Sonnenaktivität, die Temperatur der nördlichen Hemisphäre und die Gletscherlängen sind um 1800 niedrig. Die Verwendung von Kohlenwasserstoffen, 7, ist temperaturunabhängig. Die Temperatur stieg ein Jahrhundert lang an, bevor bedeutende Kohlenwasserstoffe verwendet wurden. Die Temperatur stieg zwischen 1910 und 1940, während der Kohlenwasserstoffverbrauch nahezu unverändert blieb. Die Temperatur sank dann zwischen 1940 und 1972, während der Kohlenwasserstoffverbrauch um 330% anstieg. Auch die 150- bis 200-jährigen Anstiege des Meeresspiegels und die Gletschertrends blieben durch den sehr starken Anstieg des Kohlenwasserstoffverbrauchs nach 1940 unverändert. Messungen der Weltgletscherlänge, 4, und des Weltmeeresspiegels, 24, 25, liefern Aufzeichnungen über den jüngsten Erholungszyklus. Bei wärmeren Temperaturen nehmen die Gletscher ab und der Meeresspiegel steigt, aufgrund der geringeren Dichte des Meerwassers und anderer Faktoren. Diese Messungen zeigen, dass der Trend eines Anstiegs des Meeresspiegels um 7 Zoll pro Jahrhundert und der Trend einer Verkürzung der durchschnittlichen Gletscherlänge beide ein Jahrhundert vor 1940 begannen, wobei 84% des gesamten jährlichen menschlichen Kohlenwasserstoffverbrauchs erst nach 1940 auftraten. Darüber hinaus trat keiner dieser Trends auf, hat sich zwischen 1940 und 2007 beschleunigt, während sich der Kohlenwasserstoffverbrauch versechsfacht hat. Die Aufzeichnungen über Meeresspiegel und Gletscher werden aufgrund der Verzögerung zwischen Temperaturanstieg und Änderung von Gletscher- und Meeresspiegel um etwa 20 Jahre verschoben. Wenn sich der natürliche Anstieg des Meeresspiegels für weitere zwei Jahrhunderte fortsetzt und die Temperatur im Sargassosee mit dem Eintritt der Erde in die mittelalterliche Warmzeit ansteigt, wird ein Anstieg des Meeresspiegels zwischen 2000 und 2200 um 1 Fuß erwartet. Meeresspiegel und Gletschertrends und der Temperaturtrend, den sie widerspiegeln, hängen nicht mit dem Kohlenwasserstoffverbrauch zusammen. Eine weitere Verdoppelung des weltweiten Kohlenwasserstoffverbrauchs würde diese Trends nicht ändern. Abbildung 12 zeigt die enge Korrelation zwischen dem Meeresspiegel und den Gletscheraufzeichnungen, die beide Aufzeichnungen sowie die Dauer und den Charakter der Temperaturänderung, die sie verursacht hat, weiter bestätigt. Abbildung 4 zeigt die jährliche Temperatur in den Vereinigten Staaten während der letzten 127 Jahre. Dieser Rekord weist einen Aufwärtstrend von 0,5 Grad Celsius pro Jahrhundert auf. Die in Abbildung 13 gezeigten Oberflächentemperaturaufzeichnungen der globalen und nördlichen Hemisphäre steigen mit 0,6 Grad Celsius pro Jahrhundert an. Diese Aufzeichnungen sind jedoch auf verschiedene Weise auf höhere Temperaturen ausgerichtet. Beispielsweise verwenden sie bevorzugt Daten in der Nähe von besiedelten Gebieten, 33, in denen Wärmeinseleffekte vorherrschen, wie in Abbildung 15 dargestellt. Ein Trend von 0,5 Grad Celsius pro Jahrhundert ist repräsentativer, 13-17. Abbildung 14. Satellitenmikrowellenmessgerät, blau, für troposphärische Temperaturmessungen in der nördlichen Hemisphäre zwischen 0 und 82,5 N, in der südlichen Hemisphäre zwischen 0 und 82,5 S. In den Tropen zwischen 20 S und 20 N und auf der Erdkugel zwischen 82,5 N und 82,5 S zwischen 1979 und 1979 2007, 29, und Radiosondenballonmessungen, rot, in den Tropen, 29. Die Ballonmessungen bestätigen die Satellitentechnik, 29-31. Die Erwärmungsanomalie in den Jahren 1997-1998, grau, wurde durch El Niño verursacht, das wie die Gesamttrends nicht mit CO2 zusammenhängt, 32. Der US-Temperaturrekord weist zwei zwischenzeitliche Aufwärtstrends vergleichbarer Größenordnung auf, einen vor und einen während des sechsfachen Anstiegs des Kohlenwasserstoffverbrauchs. Dazwischen liegt ein Abwärtstrend der Zwischentemperatur, der in den 1970er Jahren zu Befürchtungen einer bevorstehenden neuen Eiszeit führte. Diese Abnahme der Temperatur trat während eines Zeitraums auf, in dem der Kohlenwasserstoffverbrauch um das Dreifache zunahm. 7 unabhängige Rekorde: Sonneneinstrahlung, arktische, nördliche Hemisphäre, globale und US-amerikanische jährliche durchschnittliche Oberflächenlufttemperaturen, Meereshöhe und Gletscherlänge, alle weisen diese drei Zwischentrends auf, wie in Abbildung 13 gezeigt. Diese Trends bestätigen sich gegenseitig. Die Sonneneinstrahlung korreliert mit ihnen. Kohlenwasserstoffeinsatz nicht. Der in Abbildung 13 gezeigte mit Leere Aufwärtstrend der Temperatur zwischen 1980 und 2006 ähnelt dem in Abbildung 14 gezeigten für troposphärische Ballon- und Satellitenmessungen. Dieser Trend ist in der nördlichen Hemisphäre stärker ausgeprägt als in der südlichen. Im Gegensatz zu den Klimamodellen zur CO2-Erwärmung steigen die Temperaturen in der Troposphäre jedoch nicht schneller als die Oberflächentemperaturen. Abbildung 6 veranschaulicht die Größenordnung dieser Temperaturänderungen durch Vergleich der Temperaturänderung von 0,5 Grad Celsius pro Jahrhundert, während sich die Erde von der kleinen Eiszeit erholt, dem Bereich der 50-jährigen durchschnittlichen Oberflächentemperaturen des Atlantischen Ozeans in der Sargasso-See in den letzten 3000 Jahren Reichweite von Tag, Nacht und saisonalen Schwankungen im Durchschnitt in Oregon und Reichweite von Tag, Nacht und saisonalen Schwankungen auf der ganzen Erde. Die 200 Jahre dauernde Temperaturänderung ist gering. Vom Satelliten gemessene troposphärische Temperaturen bieten eine umfassende geografische Abdeckung. Selbst die Satellitenmessungen enthalten jedoch kurz- und mittelfristig größere Schwankungen als die daraus berechneten leichten Erwärmungstrends. Die berechneten Trends variieren erheblich in Abhängigkeit von den jüngsten Schwankungen und den kurzen Längen der Datensätze. Abbildung 3 zeigt den letzten Teil der Erwärmungsperiode aus der kleinen Eiszeit anhand der arktischen Lufttemperatur im Vergleich zur Sonneneinstrahlung, wie Abbildung 5 für die US-Oberflächentemperatur. Es gibt eine enge Korrelation zwischen Sonnenaktivität und Temperatur und keine zwischen Kohlenwasserstoffverbrauch und Temperatur. Mehrere andere Studien über eine Vielzahl von Zeitintervallen haben ähnliche Zusammenhänge zwischen Klima und Sonnenaktivität festgestellt, 15, 34, 39. Abbildung 3 zeigt auch die Unsicherheiten, die durch zeitlich begrenzte Aufzeichnungen entstehen. Wenn die arktischen Lufttemperaturdaten vor 1920 nicht verfügbar wären, wäre im Wesentlichen kein Aufwärtstrend zu beobachten. Diese beobachtete Variation der Sonnenaktivität ist typisch für sonnennahe und altersnahe Sterne, 40. Die gegenwärtigen Erwärmungstrends auf dem Mars, 41, dem Jupiter, 42, dem Neptun, 43, 44, dem Neptunmond Triton, 45, und dem Pluto, 46, 48. Können zum Teil auf ähnliche Beziehungen zur Sonne und ihren Nachbarn zurückzuführen sein, Aktivität wie diejenigen, die die Erde erwärmen. Kohlenwasserstoffverbrauch und atmosphärisches CO2 korrelieren nicht mit den beobachteten Temperaturen. Die Sonnenaktivität korreliert ziemlich gut. Korrelation ist kein Beweis für Kausalität, aber Nichtkorrelation ist ein Beweis für Nichtkausalität. Der Einsatz menschlicher Kohlenwasserstoffe erwärmt die Erde nicht messbar. Darüber hinaus gibt es ein robustes theoretisches und empirisches Modell für die solare Erwärmung und Abkühlung der Erde, 8, 19, 49, 50. Die experimentellen Daten belegen nicht, dass die Sonnenaktivität das einzige Phänomen ist, das für erhebliche Temperaturschwankungen auf der Erde verantwortlich ist, aber sie zeigen, dass der Einsatz menschlicher Kohlenwasserstoffe nicht zu diesen Phänomenen gehört. Abbildung 15. Temperatur der arktischen Oberflächenluft im Vergleich zur gesamten Sonneneinstrahlung, gemessen anhand der Sonnenfleckenzyklusamplitude, der Sonnenfleckenzykluslänge, der Rotationsrate des Sonnenäquators, des Anteils an Halbschattenflecken und der Zerfallsrate des elfjährigen Sonnenfleckenzyklus, 8, 9. Die Sonneneinstrahlung korreliert gut mit der arktischen Temperatur, während der Kohlenwasserstoffverbrauch, 7, nicht korreliert. Die gesamte experimentelle Aufzeichnung ist in sich konsistent. Die Erde hat sich erwärmt, als sie sich von der kleinen Eiszeit mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von etwa 0,5 Grad Celsius pro Jahrhundert erholt. Schwankungen innerhalb dieses Temperaturtrends umfassen Perioden eines schnelleren Anstiegs und auch Perioden eines Temperaturabfalls. Diese Schwankungen korrelieren gut mit gleichzeitigen Schwankungen der Sonnenaktivität. Weder die Trends noch die Schwankungen innerhalb der Trends korrelieren mit dem Kohlenwasserstoffverbrauch. Meeresspiegel und Gletscherlänge weisen seit 1803 Mittelschwere auf und zwei Abwärtstrends auf, ebenso wie die Sonnenaktivität. Diese Trends sind klimatisch günstig und resultieren aus natürlichen Prozessen. Atmosphärisches Kohlendioxid. Die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre hat im letzten Jahrhundert zugenommen, wie in Abbildung 17 dargestellt. Die atmosphärische Zunahme beträgt derzeit etwa 4 Gigatonnen C Kohlenstoff pro Jahr. Die gesamte industrielle CO2-Produktion des Menschen, hauptsächlich aus der Verwendung von Kohle, Öl und Erdgas und der Herstellung von Zement, liegt derzeit bei etwa 8 C pro Jahr, 7, 56. Der Mensch atmet außerdem etwa 0,6 C pro Jahr aus, die von Pflanzen aus atmosphärischem CO2 gebunden wurden. Büroluftkonzentrationen überschreiten oft 1000 CO2. Um diese Zahlen ins rechte Licht zu rücken, wird geschätzt, dass die Atmosphäre 780 C enthält, der Oberflächenozean enthält 1000 C, Vegetation, Böden und Detritus enthalten 2000 C, und der mittlere und der tiefe Ozean enthalten 38.000 C als CO2 oder CO2-Hydratationsprodukte. Jährlich tauschen der Oberflächenozean und die Atmosphäre geschätzte 90 C aus. Vegetation und Atmosphäre, 100 C, Meeresbiota und Oberflächenozean, 50 C, und der Oberflächenozean und der mittlere und der tiefe Ozean, 40 C, 56, 57. Die Größenordnung dieser Reservoire, die Wechselkurse zwischen ihnen und die Unsicherheiten dieser geschätzten Zahlen sind so groß, dass die Quellen des jüngsten Anstiegs des atmosphärischen CO2 nicht mit Sicherheit bestimmt wurden, 58, 59. Es wird berichtet, dass die atmosphärischen CO2-Konzentrationen im Laufe der geologischen Zeit stark schwankten. Einige Schätzungen gehen davon aus, dass die Höchstwerte etwa 20 Mal höher sind als derzeit und bei etwa 200 PM, 60, 62, liegen. Es wird berichtet, dass Eisbohrkerne während 650.000 Jahren 7 längere Zeiträume aufwiesen, in denen CO2, Methan, CH4, und Temperaturzunahmen und dann Abnahmen, 63, 65. Icke-Core-Aufzeichnungen enthalten erhebliche Unsicherheiten, 58, so dass diese Korrelationen ungenau sind. In allen 7 glazialen und interglazialen Zyklen blieben die gemeldeten Änderungen von CO2 und CH4 hinter den Temperaturänderungen zurück und konnten diese daher nicht verursachen, 66. Diese Schwankungen waren wahrscheinlich auf temperaturbedingte Veränderungen des CO2- und CH4-Gehalts in den Ozeanen und auf der Erde zurückzuführen. Neuere CO2-Schwankungen hinken ebenfalls der Temperatur hinterher, 67, 68. Abbildung 16. Temperaturanstieg versus CO2-Anstieg aus 7 gemessenen Eisperioden, 63, 65. Aus Berechnungen, 69. Und Messungen, 70. Der Ausgasung von Meerwasser, und gemessen im 20. und 21. Jahrhundert, 10, 72. Die interglazialen Temperaturerhöhungen führten dazu, dass das CO2 durch die Freisetzung von ozeanischem CO2 anstieg. Der CO2-Anstieg verursachte keinen Temperaturanstieg. Neben der Übereinstimmung zwischen den Schätzungen und Messungen der Ausgasung wird diese Schlussfolgerung auch durch den geringen Temperaturanstieg im 20. und 21. Jahrhundert bestätigt. Wenn die Korrelation zwischen CO2 und Temperatur während der 7 Zwischeneiszeiten durch die Erwärmung des CO2-Treibhausgases verursacht worden wäre, wäre der Temperaturanstieg pro CO2-Anstieg im 20. und 21. Jahrhundert genauso hoch gewesen wie in den 7 Zwischeneiszeiten. Im Jahr 1957 schätzten Revelle und Zeus, 69, dass die temperaturbedingte Ausgasung von CO2 aus Ozeanen das atmosphärische CO2 um etwa 7% pro Grad Celsius Temperaturanstieg erhöhen würde. Die gemeldete Veränderung während der 7 Interglaziale des 650.000 Jahre alten Eisbohrkerns beträgt ungefähr 5% pro Grad Celsius, 63, was mit der Ausgasungsberechnung übereinstimmt. Zwischen 1900 und 2006 stieg das antarktische CO2 um 30% pro 0,1 Grad Celsius Temperaturänderung, 72, und das weltweite CO2 um 30% pro 0,5 Grad Celsius. Neben der Ausgasung der Ozeane ist CO2 aus der Verwendung von Kohlenwasserstoffen durch den Menschen eine neue Quelle. Weder diese neue Quelle noch die älteren natürlichen CO2-Quellen bewirken eine Änderung der Lufttemperatur. Die Hypothese, dass der CO2-Anstieg während der Interglaziale zu einem Temperaturanstieg führte, erfordert einen Anstieg von etwa 6 Grad Celsius pro 30% CO2-Anstieg, wie aus der Aufzeichnung des Eiskerns hervorgeht. Wenn diese Hypothese richtig wäre, wären die Erdtemperaturen zwischen 1900 und 2006 um etwa 6 Grad Celsius gestiegen, und nicht zwischen 0,1 Grad Celsius und 0,5 Grad Celsius, wie es tatsächlich der Fall war. Dieser Unterschied ist in Abbildung 16 dargestellt. Der 650.000-jährige Eisbohrkernrekord stimmt daher nicht mit der Hypothese der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung überein und liefert tatsächlich empirische Beweise, die diese Hypothese ungültig machen. Abbildung 17. Atmosphärische CO2-Konzentrationen in Teilen pro Million Volumen, PM, zwischen 1958 und 2007 in Mauna Loa, Hawaii, spektrophotometrisch gemessen. Diese Messungen stimmen gut mit denen an anderen Standorten überein, 71. Daten vor 1958 stammen von Eiskernen und chemischen Analysen, die erhebliche experimentelle Unsicherheiten aufweisen. Wir haben 295 PM für den Zeitraum von 1880 bis 1890 verwendet, was einem Durchschnitt der verfügbaren Schätzungen entspricht. Etwa 0,6 Gt CO2 werden jährlich durch die Atmung des Menschen erzeugt und führen in öffentlichen Gebäuden häufig zu Konzentrationen von mehr als 1000 PM. Das atmosphärische CO2 ist seit 1958 um 22% und seit 1880 um 30% gestiegen. Kohlendioxid hat eine sehr kurze Verweilzeit in der Atmosphäre. Beginnend mit der von Revelle und Zeus, 69, geschätzten 7- bis 10-jährigen CO2-Halbwertszeit in der Atmosphäre gab es 36 Schätzungen der atmosphärischen CO2-Halbwertszeit basierend auf experimentellen Messungen, die zwischen 1957 und 1992 veröffentlicht wurden, 59. Diese liegen zwischen 2 und 25 Jahren mit einem Mittelwert von 7,5, einem Median von 7,6 und einem Durchschnittswert für den oberen Bereich von etwa 10. Von den 36 Werten betragen 33 10 Jahre oder weniger. Viele dieser Schätzungen beruhen auf der Abnahme des atmosphärischen Kohlenstoffs 14 nach Beendigung der Atomwaffentests, was eine zuverlässige Halbzeit ergibt. Es gibt keine experimentellen Beweise für Computermodellschätzungen, 73, für eine CO2-atmosphärische Lebensdauer von 300 Jahren oder mehr. Die menschliche Produktion von 8 Gt CO2 pro Jahr ist im Vergleich zu den 40.000 Gt, die in den Ozeanen und in der Biosphäre vorkommen, vernachlässigbar. Im endgültigen Gleichgewicht wirkt sich das vom Menschen erzeugte CO2 nur unwesentlich auf die Mengen in den verschiedenen Lagerstätten aus. Die Annäherungsraten an das Gleichgewicht sind jedoch langsam genug, dass die menschliche Nutzung einen vorübergehenden atmosphärischen Anstieg hervorruft. In jedem Fall sind die Quellen und Mengen von CO2 in der Atmosphäre von untergeordneter Bedeutung für die Hypothese der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung. Es geht um die menschliche Verbrennung von Kohle, Öl und Erdgas. CO2 ist lediglich ein Zwischenprodukt in einem hypothetischen Mechanismus, durch den diese vom Menschen verursachte globale Erwärmung stattfinden soll. Die Menge an atmosphärischem CO2 hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Pflanzen- und Tierpopulationen, 74, und die Vielfalt, wie weiter unten erläutert wird. Klimawandel. Während die durchschnittliche Temperaturänderung während der Erholung der Erde von der kleinen Eiszeit so gering ist, dass sie schwer zu erkennen ist, sind ihre Auswirkungen auf die Umwelt messbar. Beispiele sind die Verkürzung der Gletscher und der Anstieg des Meeresspiegels um 7 Zoll pro Jahrhundert. Es gibt zusätzliche Klimaveränderungen, die mit diesem Temperaturanstieg zusammenhängen und durch diesen verursacht werden können.